Unfassbar! Unfassbar! Da ist der deutsche Weihnacht!
Liebe mein Freund, ich verkaufe meine PlayStation.
Geil, einfach geil!
Wir sind nicht Wolf Fuß und auch nicht Frank Buschmann, aber wir begrüßen euch heute zur neuen Notbremse-Podcast hier von der Höri. Ich bin der Pascal.
Mein Name ist Max.
Und ich bin's Tim. Wir sind drei begeisterte junge Sportler vom Bodensee und haben uns überlegt, einen Podcast zu machen, nur zum Spaß. Und würden gerne über die aktuellen Themen im Sport und um den Bodensee und Deutschland reden.
Dabei konzentrieren wir uns so vor allem auch eben auf den deutschen Fußball, also generell eigentlich den Fußball. Und heute einfach die erste Folge. Ich denke, es wird eher vielleicht noch ein bisschen chaotischer sein, aber ich denke, wir werden da uns eingrooven so mit der Zeit. Und ich hoffe, euch gefällt es alles. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Was haben wir denn heute für Themen, Pascal?
So, wir hätten einmal die Länderspielpause, die ja jetzt zu Ende geht.
Ja.
Jetzt kommen endlich wieder die nächsten Spiele auf uns zu.
Seid ihr mehr so Fans, also keine Ahnung, fühlt ihr so Länderspiele, guckt ihr die an oder seid ihr angepisst eher? Also es gibt ja so voll viele Leute, die sind so richtig angepisst, wenn Länderspiele sind, weil sie lieber Bundesliga schauen und so.
Also grundsätzlich mag ich diese Unterbrechung nicht wirklich, wenn es mal wirklich zum Laufen kommt in der Bundesliga und dann mal wieder die langweiligen Länderspielpausen kommen. Würde es mal Spiele geben gegen große Charaktere wie Spanien oder Italien, wäre ich dafür, stimmt. Aber jetzt wie letzte Woche gegen Liechtenstein und
Armenien.
Bei Ländern, wo man nicht mal weiß, wo die liegen, da wird es schon kritisch.
Ja, vor allem, wenn man sich da die Aufstellung anguckt, wo diese Person dann alle spielen.
Ja, ich habe von einem gehört, von Liechtenstein war es, der spielt in der vierten Liga in
Deutschland.
Bayern,
ne?
In Bayernliga. Und kickt einfach Nationalmannschaften. Das Gefühl ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr wild.
Ja, es gab da aber auch einen guten Spieler, der spielt bei Vaduz, zweite Liga Schweiz.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut bezeichnen würde.
Zweite Liga Schweiz kann man vergleichen mit fünfte Liga Deutschland, meiner Meinung nach, aber darüber können wir nochmal diskutieren.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, was haben wir noch im Angebot, Pascal?
Also, ich hätte jetzt auf jeden Fall noch reingehauen, dass die Hamburger Flaute immer noch ansteht.
Hamburger Flaute, zweite Liga.
Zweite Liga, genau. Und diesbezüglich natürlich die Schalker profitieren, hätte ich gesagt. Ne?
Ja, es wurde auch
wie seht ihr
tatsächlich ein Topspiel in der zweiten Liga kommen. Ne? Gegen
und Schalke. Und ein Verein, der viel mit dem Abstiegskampf in der zweiten Liga in den letzten Jahren zu tun hatte, dem SC Freiburg, über den würde ich auch ganz gerne reden, weil der sich gerade sensationell tut in der ersten Bundesliga.
Ja, da kann man auch, gibt's auf jeden
Fall. Muss ich leider als VfB-Fan loben.
Ja, das freut mich aber, dass du da so ehrlich bist. Sag ich dir, wie es ist. Aber ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie das so weiter durchziehen können und wie lange. Wir haben jetzt ein Drittel von der Saison, glaube ich, rum. Und dass sie das wegstecken gegen Bayern, keine Ahnung, es ist Bayern. Ich denke, das ist denen klar und dass sie einfach weitermachen wie davor. Also es war ja ein gutes Spiel, aber vom Ergebnis. Ist halt die erste Niederlage, ne? Aber es ist auf jeden Fall, egal was jetzt passiert, eigentlich ist es eine extrem gute Hinrunde.
Ja, das Schwierige ist ja wirklich dann diese Kontinuität zu behalten.
Mit dem Kader halt.
Das ist ja genau, was eigentlich das Wichtigste ist. Wenn man das dann jetzt in der Hinrunde auch noch so gut hinkriegt, dann
absolut
top, top.
Ja.
Kann man nicht sagen.
Und liebe Zuhörer, nur zur Info, Pascal und ich, Tim, sind VfB-Fans und Max ist Freiburg-Fan. Also sollte es nicht ganz neutral klingen, wisst ihr wieso.
So ist es, ja, tatsächlich. Ich bin echt gespannt. Ja, aber was ich noch mehr gespannt bin, nicht noch mehr, weil es mich nicht so krass juckt, aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist Greuther Fürth tatsächlich. Mit einem Punkt nach 11 Spielen.
Der schlechteste Aufsteiger jemals.
Ja, sie, und was auch ganz spannend ist, was auch ganz spannend ist, was ich gehört habe, und zwar ist es so, sie haben ja schon mal eine komplette Erstligasaison gespielt, aber sie haben bisher noch keinen einzigen Heimsieg. Insgesamt in der ganzen Vereinshistorie keinen Bundesliga-Heimsieg, keinen einzigen.
Das, wirklich das und tatsächlich. Ist sehr interessant. Davon hat, also das ist wirklich sehr mager.
Ja. Aber auf jeden Fall in Gefahr.
Gegen wen haben die eigentlich unentschieden gespielt? Safe gegen Bielefeld, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, gegen Bielefeld. Wer hätte es gedacht?
Ja, aber Bielefeld war eigentlich in der Vorsaison, muss man sagen, ja stark. Also die sind jetzt auch nicht komplett kacke, aber läuft jetzt auch noch nicht.
Ja, sagen wir halt, es ist eigentlich bei jeder Mannschaft dasselbe. Diese zweite Erstligasaison ist die nach dem Aufstieg immer die schwerste. Ist bei jeder Mannschaft
so. Das haben wir mit
Stuttgart, haben wir mit genau.
Ja. In den letzten Jahren gesehen.
Vor allem.
Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen mit unserem ersten Thema an, mit der DFB-Elf und reden über die ein bisschen.
Ja. Ich bin ganz.
Ja. Wir haben. Ja, Max?
Nee, red erstmal weiter. Ich komme zur DFB-Elf, wollte ich schon was sagen. Ich bin ganz.
Genau. Wir reden jetzt über DFB-Elf.
Okay, ich habe gedacht, du willst noch was anderes sagen. Egal. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine einzige Minute von diesen Spielen gesehen. Außer die Ergebnisse. Ich muss sagen, ich bin damit vollkommen einverstanden. Ich finde es das Einzige, was ich tatsächlich bei den Spielen spannend finde, jetzt, also wenn bei den eher schwächeren Gegnern sind, neue Spieler zu sehen, die da berufen werden, was ich auch geil finde, so an sich. Aber alles andere, sage ich dir so, wie es ist, das ist für, also, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber an sich, glaube ich, kicken sie ganz gut. Ich weiß nicht, habt ihr es angeguckt?
Ehrlich gesagt, ich habe es aus geschäftlichen Gründen auch nicht anschauen können. Aber die nächsten Spiele vielleicht.
Pascal, hast du es angeschaut?
Ja, nee. Also
ich. Ja, nee.
Ich muss ehrlich sagen, da hat es mich nicht so gereizt. Also ich wollte auf jeden Fall eigentlich die zweite Halbzeit angucken, also bei Liechtenstein. Mhm. Und dann nach den Toren da, ich glaube, war 4-0 oder so. Oder 5-0, ich weiß nicht. Habe ich mir schon gedacht, komm, lohnt sich doch eh nicht mehr. Scheinbar haben sie ganz gut gespielt, aber klar, weißt du, wenn die gegnerische Mannschaft da nichts gegenzuhalten hat, sieht die Mannschaft dagegen gut aus. So. Außer natürlich Barcelona zurzeit.
Ja, definitiv.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da auch gar nicht so viel zu sagen. Also keine Ahnung, gerade von den Ergebnissen, glaube ich, kann man da auch wenig meckern, wenig dazu sagen. Gerade weil wir es eben auch nicht angeschaut haben. Was ich aber interessant finde, oder was ich nicht unbedingt, also ja doch, ich finde es interessant. Und zwar, was glaubt ihr denn, wie dann so die WM-Chancen für Deutschland tatsächlich aussehen? Also, wo seht ihr uns da?
Also im Kicker habe ich jetzt nachgelesen, dass man schon von einem erfolgreichen Länderspieljahr reden kann, womit ich meiner Meinung nach absolut nicht zustimmen kann, nur weil man jetzt 9-0 gegen Liechtenstein und 4-1, glaube ich, gegen Armenien gewonnen hat, heißt nicht, dass man irgendeine hervorragende Leistung gebracht hat nach dieser schrecklichen EM mal wieder im Sommer. Deswegen, ich habe gemischte Gefühle, auch wie es aussieht jetzt mit Spielern, die aus der U21 eventuell hochkommen sollten, weil ich bin mir ziemlich sicher, mit dem Kader, mit dem man in der letzten EM gespielt hat, kann man nicht erfolgreich mit den anderen Ländern mithalten.
Ja, wen siehst du da vorne?
Zum Beispiel von der U21 würde ich von Wolfsburg den Lukas Metscher, oder wie man den ausspricht, würde ich in Sturm stellen. Und Leute wie Thomas Müller, bei denen ich bis heute nicht verstanden habe, wie er Fußballprofi geworden ist, endlich in die Rente bringen. Aber das ist nur meine Meinung.
Ja.
Ich glaube, die Meinung haben einige.
Ja, glaube ich auch. Ja. Und ich glaube auch, dass Flick sich da auf jeden Fall leichter tut, solche Änderungen jetzt auch durchzuführen, quasi, als es Löw getan hat.
Ja, weil man es auch kann, weißt du, sonst hängt das dann immer an der Entscheidung dran, weißt du.
Ja. Und was krass ist, finde ich zum Beispiel, Sané bei Bayern unter Flick war jetzt nicht gerade, also war okay, aber ne, war jetzt nicht überragend. Während scheinbar jetzt geht er ja richtig ab, habe ich gehört.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es dann mit Nagelsmann zu tun hat bei Bayern oder ob Flick jetzt irgendwie noch wieder Bock auf ihn hat oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, was bei dem los ist. Also, der ist halt auch echt unkonstant, dann, wenn man jetzt die ganze Karriere anschaut. So.
Ja, was sagt ihr eigentlich zu Österreich? So mal in den Raum geworfen.
Österreich? Meinst du die Liga oder meinst du die Nationalmannschaft?
Nein, die Nationalmannschaft.
Ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Vielleicht kannst du uns die Zeit sagen.
Also Österreich ist bei mir eben gar nicht im Kopf.
Die konnten sich ja gar nicht qualifizieren, auch nicht auf die Playoffs.
Ist eigentlich ja, überraschend, weil ich finde, bei der EM haben sie sich gar nicht so schlecht getan.
Ja, und sie haben auch ein paar starke Spieler im Kader, definitiv.
Ja, eben.
Das verstehe ich seit Jahren nicht, wieso Österreich das nicht schafft, weil wenn man mal sieht, fast jeder Spieler im Kader spielt oder hat mal in der Bundesliga gespielt. Deswegen, das überrascht mich sehr, dass sie nicht sehr weit kommen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, ja, ich glaube, das ist schon nicht ganz so die Breite da tatsächlich. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Aber während zum Beispiel bei der Schweiz, was ja auch ähnliche Größe von Land ist, überrascht mich eigentlich jedes Mal immer wieder, was die für ein Fußball spielen können.
Das stimmt, ja.
No.
Ich glaube, es hängt auch oft auch mit der Motivation zusammen, ne? Je nachdem, weil das jetzt, klar, ich fand jetzt die Gruppe absolut nicht stark, aber dass sich Nordmazedonien da in die Playoffs gekämpft hat.
Ja,
definitiv, ganz aber gut. Ich weiß jetzt auch nicht, mit welchen Trainern Österreich, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, aber über das Thema weiß ich jetzt nicht viel und will jetzt auch nicht viel drüber reden, weil das
juckt sich nicht.
Wir haben Wichtigeres.
Wir haben Wichtigeres zu sprechen, das haben wir nicht gesagt.
Wie Baske gesagt hat, das juckt mich eigentlich.
Wie sieht es denn
Bock,
aus? Mit dem,
habt ihr Bock auf die WM im Winter und in Katar oder habt ihr keinen Bock drauf? Oder was, also keine Ahnung, ich habe generell ist das Ding, ich habe richtig Bock auf eine WM generell, also so.
Aber nicht
generell.
Auf Katar.
Aber ich habe keinen Bock, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Winter Bock drauf habe, das ist das eine, und ich habe keinen Bock auf Katar so an sich, ne?
Also, die WM kannst du ja im Winter spielen, aufgrund von dem Austragungsort.
Schwierig.
Doch, klar.
Also,
die sind ja sogar klimatisiert, diese ganzen Stadien.
Ach so, nein, aber als Zuschauer hast du doch im Winter viel, viel weniger Bock Fußball.
Du meinst einfach die Motivation an sich.
Ja. Das große Problem bei mir ist nicht, dass es im Winter stattfindet. Ich sehe das eventuell sogar als eine Abwechslung. Auch jetzt
aber dann
eventuell,
so
wenn man jetzt mal denkt, Tee. Es kommt wieder ein langer, langweiliger Corona-Winter, wo man zu Hause eingesperrt ist. Und dann da freut man sich, dass man vielleicht mit der Familie zusammen die WM schauen kann und dann das überbrückt den Winter schneller. Das wäre vielleicht mal eine, sehe ich vielleicht mal als eine schöne Abwechslung. Aber das größte Problem ist wie wir viele wissen, dass mit den Menschenrechtsverletzungen der Arbeiter und vor allen Dingen auch, wie sich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich mit der Wahl zum Katar als Austragungsort nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen ist. Deswegen.
Ja, bei Deutschland genauso.
Ja. Bei Deutschland
wenn
genauso.
Deshalb
bis jetzt bis heute nicht genauso. Aber was ich fordere von den Leuten ist, einfach mal bei den Sachen nicht mitzumachen. Und nicht nur von den Menschen und Zuschauern das zu boykottieren, sondern auch von den Nationalmannschaften.
Ich hab das
jetzt auch, haben wir auch gesehen, jetzt schon mit der dänischen Nationalmannschaft war es, glaube ich, die haben eine große Protestaktion gestartet mit, die haben ihre Sponsoren abfallen lassen und tragen nun nur Trikots und Shirts mit, wo sie eben gegen diese Menschenrechtsverletzungen angehen. Und ein Zeichen dafür setzen. Und aber die Frage ist, reicht es, T-Shirts anzuziehen, um
das ist nämlich der Punkt, glaube ich. Das ist auch das, ich habe ganz oft gelesen von Leuten, dass sie es nicht schauen wollen und so weiter. Die Frage ist für mich aber, wenn du jetzt das nicht im Fernsehen anschaust, dann kommt es doch in erster Linie bei unseren Fernsehsendern an und bei deren Quoten. Während wenn die Mannschaft nicht anreist, dann ist das ja ein ganz anderes Level von einem, also von einem Boykott. Das ist ja viel weitreichender, wenn eine Mannschaft das macht, als wenn die Leute als Endbenutzer, das kommt viel, viel mehr, glaube ich, dann tatsächlich bei den deutschen Fernsehsendern
aber
an,
die Mannschaft
als
hat
in
ja
Katar. Ich glaube nicht, dass es Katar juckt, ob in Deutschland eine Million mehr oder weniger die Spiele anschauen.
Ja, ja, definitiv.
Das glaube ich, definitiv. Aber haben sie, ja, ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. So.
Das ist halt schon, weißt du, das ist halt schon so ein, ich würde mal sagen, Risiko, da einfach sich gegen die FIFA querzustellen und dann wirklich als Fußballverband zu sagen, wir kommen nicht.
Aber wenn du, guck mal, wenn du jetzt wirklich so die Titelfavoriten, sagen wir mal den Favoritenkreis von 5 Mannschaften nehmen würdest, also die ganzen Top-Teams aus Europa, und sagen würdest, wir fahren alle nicht hin.
Ja klar, wenn die sich dann zusammentun, ja, das ist dann wieder, sagen das wir jetzt halt mal, einfacher umzusetzen, oder?
Es wäre eigentlich am krassesten, wäre es, wenn sie jetzt, nicht das jetzt machen würden, sondern wenn sie wirklich so eine Woche davor sagen würden, nö.
Ja, ja.
Das wäre so, weil dann gibt es keinen Handel, also dann läuft diese Veranstaltung einfach, also dann lassen sie sie quasi einfach ins Messer laufen, so, weil was wollen die in eine Woche davor noch machen?
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Länder, ehrlich gesagt, mit Katar dort zusammen gearbeitet haben und eventuell auch sehr viel Geld im Spiel ist und auch Geld ausgetauscht wird miteinander. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es keinen großen Widerstand geben wird gegen die WM. Und
ist ja ähnlich wie mit Bayern.
Korrekt,
so, da haben wir auch einzelne Spieler und keine Ahnung, was gemeint. Hey, ja, das ist Schwachsinn mit der WM, aber selber haben sie ja auch.
Und einfach sagen, bringt letztendlich gar nichts. Viel. Ja, klar. Deswegen,
sehr, sehr wenig.
Ich weiß nicht, wie jetzt ihr Zuschauer das sieht, aber oder die alle anderen Leute, aber ich bin absolut dafür, dass man die WM boykottiert. Nicht weil es im Winter ist, sondern
wegen. Ja, aber ich sag dir ehrlich, ich als Zuschauer, also wenn es nicht die ich kann auch nicht reden. Wenn ich als Zuschauer, weiß ich nicht, ob ich es boykottieren werde, weil ich eben nicht davon überzeugt bin, dass es was bringt.
Das, ja klar, aber als Einzelner das ist wieder genau dasselbe. Wenn jeder so denkt, dann...
Ja, klar.
Ja, aber Tim, du kannst nicht allein da irgendwie so denken, ja komm, ich mach mal was. Und dann folgt dir keiner. Klar, sag ich 2-3 Leute,
Wenn es wirklich viele gibt, dann kann ich es mir vorstellen, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, auch wie krass, also wie wirklich die Reaktion drauf sein wird oder ob es dann doch im Endeffekt so ist, dass es wieder alle anschauen.
Ja, ja.
Bin ich sehr, sehr gespannt
drauf. Ja, ich denke, es geht eher so, also es wird dann so sein, dass halt dann vielleicht die ersten paar Spiele keiner guckt, dann aber wieder, ja komm, bringt ja eh nichts.
Und dann kann keiner erzählen, dass das Finale nicht viele angucken werden. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Wir wissen, es ist noch ein Jahr bis zur WM. Es kann noch sehr viel passieren, deswegen.
Ja.
Vielleicht auch wegen Corona wird alles wieder abgesagt oder.
Ist sowieso spannend, das ist richtig.
Deswegen, wir wissen nicht, was kommt. Die Zukunft ist ungewiss. Genau. Und dann wollen wir dann zum nächsten Thema weitergehen, oder?
Ich würde sagen, oder habt ihr, also ich habe nichts mehr tatsächlich.
Ich habe auch nichts mehr eigentlich.
Aber ich denke, wenn da nochmal was passiert in die Richtung, denke ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da nochmal eine extra Folge vielleicht tatsächlich sogar zu aufnehmen, weil ich denke schon, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, gerade wenn es dann auch näher auf die WM zugeht.
Ja.
Also, aber ich denke, für heute oder für jetzt haben wir erstmal das Grobe abgearbeitet.
Aber klar, nochmal zum Matchday gegen Konstanz Wollmating muss auch noch kurz was gesagt werden.
Zum Matchday Konstanz Wollmating. Jetzt sind wir auf einmal von der Nationalmannschaft in der Bezirksliga Bodensee gelandet. Das ist natürlich ein Topspiel. Erster gegen Zweiter, ne? Sehr, sehr gespannt. Bin ich wirklich sehr
gespannt. Da bin ich echt auch gespannt. Das ist. Da geht es weniger auf Geld, hätte ich jetzt so mal reingeworfen.
Ja, man weiß es nicht. Auch ein spannendes Thema, worüber definitiv auch reden, also möchte ich auf jeden Fall drüber reden, ist Geld im Amateurfußball. Weil ich finde, da ist gerade hier in der Region, ich weiß nicht, wie es in anderen Bezirken ist, keine Ahnung, ob irgendjemand von euch da irgendwo anders herkommt, also im Bezirk Bodensee. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz krasse Entwicklung und da müssen wir auf jeden Fall extra mal drüber reden.
Ja, es gibt aber, ja, viel, worüber wir reden wollen, aber ich würde sagen, wir schweifen zu viel von unseren Themen ab heute, deswegen würde ich erstmal bei denen bleiben. Wir werden aber auf jeden Fall auf das zurückkommen.
So ist es.
Ja, dann, was wollen wir als nächstes nehmen? Wollen wir dann über den HSV reden? Pascal, ich glaube, du hattest...
HSV, ja, das ist spannend. Pascal, hau raus.
Also, die sind ja zurzeit sehr mittig platziert, auch nicht mehr obere Hälfte. Und muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr schade. Weil es war mal... sage ich mal, stabiler Verein in der ersten Liga. Und ehrlich gesagt war ich jetzt nicht der größte Fan, also der größte Fan jetzt von Hamburg, sodass ich auch mich gefreut habe, als die abgestiegen sind, endlich mal nach diesem ganzen Auf und Ab da unten, Relegation, dem ganzen Zeugs. Aber das ist jetzt wirklich, die sind schon das dritte Jahr jetzt, glaube ich, dabei, in der zweiten.
Ja, das dritte.
Und das ist... Wünscht man keinem, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, ist, ich bin mir auch, also es sind ja jetzt schon echt einige, die war
Top
echt
Spiele.
Also,
Top-Mannschaften.
Ja, eben, weil wirklich einige Vereine, die vor allem auch von der Tradition her und generell einfach auch sich etabliert hatten eigentlich in der ersten Liga, aber halt dann irgendwann, ich weiß nicht, ich habe mich da nicht so intensiv tatsächlich, ich habe mir jetzt vor kurzem mal eine Doku über Schalke angeguckt, aber generell bin ich da jetzt nicht so im Game, aber die haben da, glaube ich, schon echt ordentlich Mist gebaut, was so die Kaderplanung angeht. Ich mache mir doch ernsthafte Sorgen um Hertha BSC, sage ich euch so, wie es ist. Was die da für einen Quatsch produzieren, das ist mir wirklich ein Rätsel. Also, ich glaube, der Unterschied ist da tatsächlich, dass die so, so viel Geld hatten noch im Vergleich zu Schalke und so weiter vor, dass der Kader, also wie der Kader geplant worden ist, genauso schwach sind, sie spielen genauso scheiße, also nicht eben nicht ganz so scheiße, das ist genau der Punkt. Aber also, dass man mit dem Geld, ich glaube, das ist die größte wie nennt man das?
Investition?
Investition in der Bundesliga-Geschichte. Und die sind gerade, ich weiß nicht, 15., 16.?
13., ehrlich gesagt.
Aber also, das ist
es
schon.
Das ist einfach, das ist das perfekte Beispiel für großes Gelaber und schlechtes Management.
Ja, wisst ihr noch, als es angefangen hat mit Klinsmann?
Ja, auf jeden Fall. Aber
was wollen Sie da Europa League, ne?
Man muss sagen, wenn man sich mal den Kader von Hertha anschaut, der ist wirklich nicht schlecht. Deswegen
es ist gut, aber es ist keine Mannschaft irgendwie. Also so langsam wird's.
Und es
habe ich das Gefühl.
Als man dann gestartet hat, in den Verein richtig reinzustecken und als der Investor, als sie mit dem Investor gestartet haben, hat man dann einen Spieler wie Piatek gekauft. Auf jeden Fall ein sehr guter Stürmer, aber die Frage ist, wieso investiert man dann nicht lieber in mehrere gute Talente als in einen schon älteren Stürmer, der jetzt auch nicht wirklich überragend ist? Und das ist die Frage wieder. Und trotzdem sehr viel Geld für den ausgibt.
Dann Khedira und Kevin Prince Boateng. Also sorry,
genau, und dann jetzt, wenn man
die wollen auch noch ein bisschen
solche alten Säcke einkauft, in den letzten Jahren irgendwo in Europa in der zweiten italienischen Liga rumgehüpft sind. Tut mir leid, aber damit kann man nicht erfolgreich spielen und da verstehe ich total den Frust der Fans.
Ja, es hängt es hängt eigentlich immer, würde ich sagen, mit dem Management zusammen.
Klar.
Also, dass wirklich mal eine Mannschaft von selbst aus irgendwie aufgibt, kann natürlich vorkommen, wirkt sich aber nicht auf die ganze Saison aus, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, aber es muss halt alles Hand in Hand funktionieren.
Was ich auch nicht jeder ein bisschen schade finde, ist, dass viele Spieler in den Verein vertraut haben und das Management, zum Beispiel wie junge Talente wie Schwolo oder Askasiba von Stuttgart, die dann einfach eine Perspektive dort gesehen haben und dann wirklich viel riskiert haben und gedacht haben, die spielen in kurzer Zeit werden sie international spielen. Und das ist absolut bis jetzt nicht der Fall.
Ja, also gerade Schwolo tut mir schon sehr, sehr leid, muss ich sagen. Also klar, es ist immer, wenn du jetzt ein Talent bist bei Freiburg oder ein aufstrebender Spieler ist es immer also für mich auch vollkommen verständlich, wenn man dann einen nächsten Schritt machen will. Aber bei dem, klar, die hatten große Pläne, aber da habe ich mir ganz ehrlich von Anfang an gedacht, also ob das so sinnvoll war. Und das ist jetzt extrem, also jetzt ist es natürlich schon extrem bitter für ihn gelaufen. Ne?
Ja.
Also. Ja. Aber die Torhüter von Freiburg generell, also ich weiß auch nicht, Birki, Alter, was ist denn da los bei Dortmund? Also das tut mir auch echt so sehr, sehr leid für ihn, muss ich sagen. Also klar, er hat nicht gut gespielt, viel, aber also...
Ja, er macht halt schon einige Fehler. Ich finde ja, bei Birki ist ja das Problem.
Woher kommt das? Er hat so auf so einem Top-Niveau, ist immer besser, immer besser auf einmal komplett...
Was ich jetzt auf jeden Fall analysieren konnte, ist, dass er im Vergleich zu Kobel halt extrem schlecht im 16er bewegen ist, weißt du? Also so das Stellungsspiel vom Torwart her im 16er rum.
Das Problem ist einfach...
finde ich, ist Kobel wirklich...
Ich glaube, er krass. War gegen Ende einfach extrem unsicher auch. Also ich glaube, viele Leistung geht schon, hängt schon stark davon ab, wie viel Vertrauen man auch
vom
Trainer und so hinter sich hat.
Diese Unsicherheit, die kommt eben von diesem mangelndem Vertrauen und nur weil man jetzt mal ein paar Spiele in Folge einen Fehler macht, auf jeden Fall, die Spieler verdienen Millionen, keine Frage, die müssen auf jeden Fall auf höchstem Level spielen in der Bundesliga, aber sofort dann den Torwart auszuwechseln, finde ich, sehe ich nicht als Option, ehrlich gesagt.
Eben die Rückzug der Nummer 1, das fand ich halt.
Und wir wissen alle, dass Birki ein hervorragender Torwart gewesen ist und ich glaube auch noch, er ist ein hervorragender Torwart. Aber
ich glaube, um wieder
zurück zur alten Form zu kommen, empfehle ich ihm zu wechseln.
Ja, und ich hoffe auch wirklich da, dass da irgendein Club, also die sind ja, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass er in so kurzer Zeit auf einmal wirklich schlecht geworden ist im Sinne von seiner Technik und so weiter, sondern das muss eigentlich im Kopf stattfinden, würde ich sagen. Und dann, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da schlechte Angebote reinkommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er, dass ihn wirklich keiner haben möchte, so, weil, also die wissen doch alle, dass es, oder, also, ich kann es mir nicht erklären, wenn der jetzt kein Verein finden würde. Also ich würde ihm auch raten, definitiv in der Winterpause versuchen, irgendwie weg.
Ja.
Ja. Ja.
Genau. Dann das würde ich das gerade mal Roman Birki als Überleitung nehmen zu seinem Ex-Club, den SC Freiburg. Und deren bis jetzt hervorragende Saison, muss ich wirklich leider sagen als VfB-Fan, aber wie man mit so einem Team so erfolgreich spielen kann, das verstehe ich bis heute nicht. Ja, Max, vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen.
Also ich glaube, dass ein riesiger Punkt tatsächlich ist, was wir genau gerade eben angesprochen haben, und das ist das Vertrauen. Und ich glaube, jeder Spieler, der in der Mannschaft auf dem Platz steht, macht sich keine Sorgen darum, dass er, wenn er mal einen Fehler macht, komplett auseinandergenommen wird oder sonst was, sondern da geht es weiter. Das ist genauso wie mit dem Trainer auch, Christian Streich, Legende würde ich sagen. wenn man absteigt, ist bei, ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl tatsächlich ist, wie viele Clubs sich von ihrem Trainer trennen. Und da zeigt sich schon, wie viel Vertrauen in den Trainer da ist, und so gibt der Trainer das, glaube ich, auch weiter.
Yeah,
so, dass es wirklich so ist, gerade für junge Spieler, dass die sich da einfach, dass sie ihre Fehler auch machen dürfen und einfach lernen dürfen quasi. Und die haben einfach Bock zu zocken, glaube ich, auch zur Zeit. Und das ist einfach, dann ist man irgendwann, schätze ich, auch einfach in so einem Flow drin und dann läuft's. Ne? Auch wenn, und dann machen auch meiner Meinung nach echt nicht gerade wirklich besonders gute Spieler wie Lukas Höhler mal Tore, weil die einfach, die sind einfach auf einer Erfolgswelle und müssen halt schauen, wie lange das Ganze noch durch und weitergeht so. Aber ich denke, dass es wirklich sehr, sehr viel mit dem Vertrauen auch zu tun hat.
Ja, definitiv.
Und auch einfach eine ruhige Arbeitsatmosphäre, kann man schon fast sagen. Also es ist ja eben viel, viel weniger auch Kritik von außen und so weiter, als vielleicht bei anderen Clubs.
Den einzigen Fehler, den ich sehe bei Freiburg in den letzten Jahren und wieso die bis heute, also bis nun sehe ich sie sogar, dass sie große Chance haben, international zu spielen nächste Saison. Und der einzige Grund, wieso ich glaube, dass sie es nicht geschafft haben in den letzten Jahren, ist, dass sie immer an die großen Spieler dann verkauft haben und schwach geworden sind.
Ja,
wie jetzt zum Beispiel Maximilian Philipp, wo spielt der jetzt? Moskau oder Wolfsburg oder Roman Bürki oder Grifo, der jetzt mittlerweile wieder zurück ist, oder auch dann jetzt natürlich beim Abstieg dann Jonathan Schmid und Memedi verkauft hat, aber ja. Ich glaube, Freiburg hat jetzt aus den letzten Jahren draus gelernt und hat jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten,
ja.
Oben mitzuspielen.
Ja, da kann man auf jeden Fall sehr, da bin ich auch, muss ich wirklich sagen,
und sie sehen jetzt,
sehr, sehr gespannt.
Und sie sehen jetzt, das ist, würde ich auch sagen, wie wir gerade von Hertha BSC geredet haben, Hertha BSC denkt mit einem Investor, die könnten innerhalb einer Saison ja. sofort erfolgreich international spielen. Ich sehe das eher wie Freiburg als Vorbild, die ja. über Jahre hinweg sich entwickeln und dann zu genau. einer Macht in der Bundesliga werden. Und ich sehe die dort auch.
Das ist nämlich der andere Punkt. Das ist alles sehr, sehr nachhaltig aufgezogen. Das sieht man auch von der Jugend angefangen. Aber was ich jetzt auch noch extrem krass finde, ist, dass ja die zweite Mannschaft spielt jetzt auch dritte Liga. Und die sind da nicht mit irgendeinem Altherren-Team gekommen, ja. sondern mit wirklich jungen Spielern. Und das ist auch jetzt so, dass auch noch A-Jugendberechtigte, also Spieler, die eigentlich in der A-Jugend spielen können, spielen jetzt da dritte Liga. Und das ist natürlich ein Feld, in dem die sich extrem gut entwickeln können. Klar, die stehen da relativ weit unten drin, muss man sagen. Aber die spielen anders, als es in der dritten Liga gewöhnlich ist. Wirklich, die haben Bock, Fußball zu spielen und die spielen das schön und ordentlich. Und das heißt, man sieht da wirklich, die jungen Spieler, also die ganz, ganz jungen Spieler, haben wirklich gute Möglichkeiten schon in der dritten Liga. Aber man sieht auch jetzt schon, was wie viele Leute auch schon ihr Debüt jetzt in der ersten Mannschaft hatten. Und da auch wirklich sehr, sehr junge dabei sind.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Das ist schon wirklich sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Entwicklung, muss man sagen.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch sehr reizvoll für andere Spieler, jetzt nach Freiburg zu kommen, weil sie können entweder dritte Liga noch spielen, da Spielpraxis sammeln ja. und dann vielleicht den Sprung in ein Erstligateam schaffen. Und das absolut, ist wahrscheinlicher ja. als bei anderen Mannschaften, die auch ein Drittligateam haben als zweite Mannschaft.
Genau.
Ja, weil der Sprung dann doch nicht ganz so riesig ist.
Absolut, weil was ich jetzt auch beim VfB sehe, ist, man kauft viele Talente ein von großen Clubs wie PSG oder Man City und dann landen die meist in der Regionalliga und ich glaube,
ja.
ich weiß nicht, was sie vereinbart haben mit denen davor, aber trotzdem, ich glaube, die Enttäuschung ist bei denen ziemlich groß, dass sie dann nur in der Regionalliga sind und jetzt auch bei der aktuellen Personalsituation die meisten trotzdem noch in der Regionalliga spielen und
ja.
dann lieber auf Ersatzspieler wie Al-Ghadoui gesetzt wird, anstatt ein junges Talent von PSG. Deswegen,
ja, definitiv. Nee, also da muss man wirklich sagen, ist top Arbeit. Aber ich weiß es halt nicht, ob dann nicht doch, also gerade wenn sie den Sprung international gerade so nicht schaffen werden, glaube ich, werden wieder viele Spieler den Verein verlassen wollen.
Ja.
Und ich glaube auch gerade mit dem neuen Stadion und so weiter, ich bin mir nicht sicher, ob Freiburg da es schafft, die zu halten und sondern tatsächlich auch, glaube ich, ein Stück weit schon ein bisschen auch auf Transfergeld angewiesen ist. Weiß ich aber natürlich nicht. Also,
ja, aber die sind schon auf einem guten Weg, hätte ich gesagt.
Ja, das ja. ist, glaube ich, ein Fakt. Ja. Ne? Also ich glaube, da kann keiner auch mehr
abstreiten. Ich sehe bis jetzt sehe ich aktuell keine Probleme in der Zukunft von Freiburg. Aber wir sehen dann auch wieder, bevor man wirklich international starten will, ist dann auch, man will wirklich gesichert sein, finanziell und auch ja. mit Spielern. Deswegen, das haben wir mit Köln vor ein paar ja. Jahren gesehen. Ja. Die haben Europa League gespielt gegen Arsenal und dann, als sie, keine Ahnung, 18. waren und total im Abstiegskampf waren.
Ja.
Ich glaube, die sind sogar in diesem Jahr noch abgestiegen,
ja,
wenn es mich nicht täuscht. Deswegen, sollte Freiburg da lieber aufpassen und vielleicht sich,
ja.
man soll natürlich jetzt nicht zurückziehen, obwohl man sieht, dass man international spielen wird, aber man muss wirklich aufpassen und schlau vielleicht die europäischen Spiele dann nicht zu ernst nehmen bis jetzt.
Ja, genau, ich glaube, das ist auch wirklich einfach eine Geldquelle zum einen und einfach auch ein Platz, um sich zu präsentieren irgendwo, aber der Fokus muss auf jeden Fall jetzt erstmal in den nächsten Jahren schon da auf der Liga sein, definitiv. Und ich glaube auch, gerade wenn sie es jetzt halten würden, wäre es ja Champions League, das ist, glaube ich, definitiv eine Nummer zu groß. Ich glaube, in der Euroleague kann man sich schon ganz wohlfühlen mit dem aktuellen Team.
Ja.
Ja. Genau.
Dann
was auch ist, Natürlich, das Stadion ist nicht groß und so weiter, aber es ist immer ausgelastet. Während ein anderes baden-württembergisches Team in Hoffenheim sitzt, und was habe ich jetzt vor kurzem gesehen, wie viele Zuschauer waren, das ist die Arena, ich weiß nicht, wie viel hat die, 35.000 oder sowas, und da waren, ich weiß, 8.000, 9.000 oder so waren da. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja.
In der Bundesliga 9.000 Zuschauer. Das ist der Schnitt, glaube ich, ungefähr aus der dritten Liga.
Ja.
Das ist unglaublich. Und also das ist schon sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Und da habe ich auch irgendein Interview war, ich glaube von Rudi oder so, und der war wirklich sehr, sehr enttäuscht auch, glaube ich, oder sehr, sehr traurig, dass es tatsächlich so ist. Und was ich
weiß dann nicht, ob das jetzt wegen der Corona-Situation ist oder die Sitze nicht beheizt sind, aber
also das ist schon krass. Wenn du in der Bundesliga dein Stadion nicht voll kriegst, ist schon krass, finde ich. Also das zumindest so krass nicht voll kriegst.
Bei dem kleineren Stadion, ja, da kannst du, das kannst du ja nicht auf Berlin schieben.
Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Hoffenheim-Fan gesehen. Deswegen
ja, das ist
wundert es mich nicht wirklich, dass das Stadion nicht voll wird.
Ja.
Das ist absolut und perfekt. Wenn jemand Hoffenheim-Fan ist, dann kommt er, glaube ich, auch wirklich aus der Gegend.
Ja. Ja, glaube ich auch. Wobei die auch, finde ich, tatsächlich auch Jahre hatten, wo sie sehr, sehr ansprechenden Fußball gespielt haben, aber
Hoffenheim war immer so knapp an Europa dran, hat auch guten Fußball gespielt, aber die haben nie wirklich den Durchbruch geschafft und ich sehe
jetzt... Ja, mit Zukunft, Nagelsmann damals. Ja.
Es muss was irgendeine Änderung geben bei denen. Und dann würde ich jetzt auch zum nächsten Thema wieder überleiten, wo es eventuell auch eine Änderung geben muss, meiner Meinung nach, nämlich beim VfB Stuttgart. Deswegen, heute hat Sven Mislintat, der Teammanager, verkündet, ich zitiere es gerade mal, keine Transfers geplant, wenn noch was passiert, dann eher auf Abgabeseite. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei dir, Pascal, als VfB-Fan, aber ich sehe absolut das Bedürfnis, neue Spieler einzukaufen. Vor allen Dingen im Sturmbereich. Und dann, ehrlich gesagt, in den letzten Monaten oder in Wochen, wo es dem VfB nicht so gut geht, war Sven Mislintat meine einzige wirkliche Hoffnung, weil ich vertraue jetzt mittlerweile auch nicht mehr wirklich in den Trainer. Weil Mislintat auch sehr gute Einkäufe gemacht hat, auf Talentseite, aber auch auf Erfahrungsspielerseite. Deswegen... Sehr viele Spieler sind verletzt und man redet davon, dass sie zurückkommen werden demnächst. Aber sowas kann jederzeit wieder passieren. Fehlen zurzeit wichtige Spieler wie Kalajdzic, Silas, Marmusch. Die wichtigsten Spieler fehlen und ich sehe ein dringendes Bedürfnis, da nachzustoppen.
Ja, aber
darf ich ganz kurz noch was? Also ich bin ja kein VfB-Fan. Wie gesagt, ich beschäftige mich damit nicht so krass.
Interessant. Weil
genau das, was du gerade gesagt hast. Ich fand nämlich gerade letzte Saison waren da ja schon auch sehr viele überraschende Spieler dabei von den Transfers und die echt extrem explodiert sind ein Stück weit. Und klar, die sind jetzt vor allem viel verletzt, aber an sich ist ja die Qualität da, oder?
Also die Qualität, die ist absolut da. Ich sehe wirklich, werden alle Spieler fit, sehe ich da gar kein Problem, aber das Problem ist, wie ich jetzt die Spieler schon genannt habe, die wichtigsten Spieler sind verletzt und man hatte jetzt im Sturm, man hatte im letzten Spiel hatte man keinen richtigen Stürmer und musste dann wirklich komisch rotieren und also ich muss sagen, Stuttgart, wenn alle Spieler fit sind, kann man eine sehr gute Startelf aufstellen, also die wirklich auch europataglich ist, aber dann die Reserve, die ist meiner Meinung nach immer noch nicht gut ausgestattet mit auf jeden Fall auch mit Stürmern. Deswegen der einzige Ersatz, den wir für unseren Stürmer Kalajdzic wirklich haben, ist Hamadi Al-Gadoui. Ein Zweitliga-Kicker, von dem ich bis jetzt heute auch noch nicht verstanden habe, wie er Bundesliga-Profi geworden ist. aber Pascal, was sagst du zu ihm? Also ich sehe in dem wirklich keinen guten Ersatz für Kalajdzic, aber das ist wahrscheinlich wieder dieses Vertrauen, wovon wir gesprochen haben. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, also ich finde immer, man kann es immer versuchen, einfach spielen lassen. Also ich denke mal, in unserer Situation ist das schon schwer, hier den richtigen Weg zu wählen, weil bei den vielen Ausfällen muss man nun mal auch hier ein bisschen improvisieren und aber man kommt halt nicht immer zum richtigen Ergebnis, aber.
Aber
ja, man denke auch, dann, oder was? Ah, ja. Ich denke auch, ich glaube schon, dass es, also klar, sie müssen halt schauen, wenn sie einen Schnapper machen können, quasi mit einem Spieler, dann kann ich das verstehen, dass man jetzt vielleicht einen Transfer kurzfristig auch haben möchte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich das Smarteste wäre von Stuttgart und vielleicht ist genau das Ziel, dass sie sich einfach nicht absteigen und dann sind die Spieler wieder fit, dann gucken sie dann, wo sie den einen oder anderen Backup vielleicht doch noch holen wollen. Vielleicht holen sie den ja, also meiner Meinung nach wäre es schon schlau, den vielleicht doch schon in der Winterpause zu holen und dann, dass man dann zur neuen Saison komplett durchstartet. Könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach auch finanziell jetzt nicht alle komplett rausballern und nachher einen riesigen Kader haben.
Ja, das Problem für die Winterpause ist ja, hat Stuttgart eigentlich wirklich kein Geld?
Ja, eben, genau.
Also,
das ist ja genau das, was ich meine.
Das ist dann halt, dann klar wird man sich, denke ich, gerne was zulegen, so nach Motto, ja, dann haben wir wieder einen oder sowas. Aber wenn halt kein Geld da ist und du damit im Risiko verbunden ist, dass das auch nichts bringt, dann, ja. Das sind das halt wieder nur Minuszahlen, die dann halt nichts bringen müssen.
Ja, genau. Dann, das kommt dann auch dazu, dass jetzt zum Beispiel überraschenderweise Hitzlsperger vor ein paar Wochen verkündet hat, dass er nach der Saison nicht weiterarbeiten wird. Was vielleicht auch ein bisschen Trubel in den Verein gebracht hat, aber auch vielleicht zeigt das Unverständnis für die komische Personalsituation und dass man nicht übereinstimmt.
Ja, definitiv.
Ich denke, man muss einfach gucken, wie es jetzt, wie die nächsten Partien laufen, weil ich denke, alle sind wieder regeneriert, sage ich mal, wieder erholt, wieder nicht mehr verletzt und so. Nach der Winterpause gucken, wie die zweite Runde läuft, die Rückrunde und dann.
Ja.
Klar, Abstiegskampf vielleicht, aber vielleicht kriegt man ja noch irgendwie die Kurve am Anfang der Rückrunde.
Genau. Ja. Ich denke, wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Weile geredet.
Ich würde aber ganz kurz, bevor wir aufhören, würde ich dann noch kurz über den kommenden Spieltag
reden. Da wollte ich auch gerade hin. Und zwar steht ja morgen schon die erste Partie an mit Augsburg gegen Bayern um 20.30 Uhr, Freitagsspiel. Und ja, genau, da haben wir, glaube ich, einen spannenden 12. Spieltag auch vor uns. Wollen wir entweder kurz über die einzelnen Partien noch sprechen, aber ich fände es auch cool, wenn wir unsere Tipps abgeben würden für die Spiele und wir dann in der nächsten Folge abgleichen können. Und
ja, gesagt, klar, nächster Spieltag.
Wartet mal, Jungs, bevor ihr eure Tipps abgibt, ich bin während dem Podcast bin ich auf die Idee gekommen, dass wir eventuell mit unseren Zuhörern ein Tippspiel starten.
Oder so, das ist auch sehr smart.
Und bevor wir unsere Tipps hier abgeben und ihr unsere Expertentipps kopiert, würde ich sagen, wir sind jetzt erstmal leise und wir battlen uns in der App Kicktipp in einem Tippspiel.
Sehr gute Idee, ja.
Ihr könnt gerne alle beitreten.
Posten wir auf Instagram wahrscheinlich dann.
Genau,
wir werden die veröffentlichen auf Instagram dann. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns beitritt.
Genau, aber dann gucken wir da nochmal. Was ich jetzt gerade gelesen habe, was ich auch spannend finde, müssen wir jetzt nicht ausweiten, aber hier steht: gefälschtes Impfzertifikat bei Anfang, Ermittlung gegen Werder-Trainer. Und zwar hat der Club tatsächlich schon ein aktuelles Statement rausgehauen. Und zwar ist es so, dass es tatsächlich so ist, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Trainer läuft, weil er scheinbar sein Impfzertifikat.
Du hast die Meldung eben gerade bekommen, oder?
Ja, also es ist schon fast eine Stunde her, aber ich hatte es vorhin, ich habe es zurückgehalten. Ich fand es da schon spannend, aber ich habe es bis jetzt wieder aufgehalten.
Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon sehr lange geredet haben, würde ich das jetzt erstmal, ich würde auch insgesamt, das ist ein sehr interessantes Thema, Impfen im Sport, finde ich sehr wichtig, aber was ich auch, meiner Meinung nach gehört Politik nicht in den Sport und deswegen würde ich auch nicht zu viel damit verbinden und drüber reden, aber über das Thema können wir auf jeden Fall trotzdem ein bisschen eingehen. Deswegen, genau. Das behalten wir uns für die nächsten Folgen auf.
Also ich denke, okay, dass wir natürlich erstmal jetzt schon auch unsere, wir haben ja jetzt auch schon gerade gemerkt, dass wir echt viel haben, worüber wir reden wollen, aber wenn tatsächlich irgendjemand von euch da draußen denkt, darüber würden wir den jetzt gerne mal reden hören, dann schreibt uns das auf jeden Fall. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass da tatsächlich uns welche schreiben werden, aber wenn es so ist, dann macht das auf jeden Fall.
Der Max,
wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wir freuen uns, wenn ihr uns da Inspiration liefert und natürlich, das macht uns viel, viel mehr Spaß, wenn ihr da auch
Der Max drauf wird habt. Sich sehr drüber freuen.
Ich würde mich sehr freuen.
Genau, wie ihr natürlich auch.
Genau, und dann lasst uns noch ganz kurz, wollen wir trotzdem noch kurz über den Spieltag gehen, kurz die Spiele, also morgen Freiburg, Augsburg-Bayern.
Ja, also Augsburg, sorry, aber Gurkentruppe. Da haben wir keine Chance.
Also ich denke, wir können einfach mal kurz rüberfliegen, wer wie spielt. Genauer darauf eingehen, denke ich, da kommen wir schon unseren Tipps entgegen, deshalb.
Ja, ich würde jetzt keine Tipps abgeben, weil das halten wir uns fürs Tippspiel auf, würde ich sagen. Wenn, also Augsburg-Bayern, Augsburg mal wie jedes Jahr ziemlich weit unten.
Ja.
Genau, dann spielt Hoffenheim gegen Leipzig am Samstag. Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Bayer Leverkusen gegen Bochum. München-Gladbach gegen Fürth. Wird Fürth vielleicht den ersten Bundesliga-Sieg einfahren?
Das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Ich glaube eher weniger.
Dortmund, VfB Stuttgart.
Auch spannend.
Auch interessant. Union Berlin gegen Hertha, ein Derby. Ja. Das hört sich natürlich auch sehr, sehr gut an.
Ja.
Und
ich glaube, da könnte Hertha wirklich Selbstvertrauen tanken, wenn sie da jetzt richtig Gas geben. Und ich glaube, auf das Spiel haben die richtig Bock. Und wenn sie da mit einem Sieg rausgehen, könnte ich mir echt vorstellen, dass es vielleicht sogar aufwärts geben ein bisschen.
Ja, ja.
Aber Union natürlich auch ein starkes Saison bisher.
Das wird ein gutes Spiel. Dann am Sonntag spielt dann Freiburg gegen Frankfurt, auch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Das Duell der Adler. Und dann das zweite Sonntagsspiel wird dann Mainz gegen Köln sein. Auch ein Derby, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich geografisch da nicht so aus, aber Mainz und Köln ist für mich beides jetzt nicht gerade das Geilste. Von daher könnte also für mich schon auch ein Derby von irgendwie ein bisschen komischen Clubs.
Oh, liebe Zuschauer,
Max,
wir werden die deutsche Landeskarte nochmal überfliegen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat's und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ich denke, wir haben spannende Sachen angesprochen. Es war ein bisschen durcheinander, definitiv, aber ich denke, es ist ganz lustig geworden.
Ja.
So, also mir hat es auf jeden Fall übel Spaß gemacht.
Ja, und mir auch.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge.
Und gibt uns einfach Bescheid, ob euch das gefallen hat oder nicht und was wir eventuell verbessern können. Das war für uns alle unsere erste Podcast-Folge, deswegen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und
ganz genau.
Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Haut rein und gut Kick.
Ciao.